freue mich jetzt sehr, dass Sie da sind, der Bundesvorsitzende der FDP, und wir gleich von Ihren Gedanken zu Freiheit und Verantwortung hören. Sie haben nämlich auch in der Print and More was veröffentlicht. Das fand ich interessant. Es ging auch um mündige Bürger. Es ging um das Verhindern zusätzlicher Werbeverbote und den Schutz geistigen Eigentums. Dafür haben Sie plädiert. Und Sie haben verraten, Ihr Medienkonsum liegt ungefähr mindestens bei 90 Minuten täglich. Mich würde persönlich interessieren, wie viel davon sind noch klassische Zeitschriften und wie viel davon sind Blogs oder andere Dinge. Aber das ist das Thema jetzt nicht. Christian Lindner, jetzt zu Freiheit und Verantwortung Ihre Keynote. Sehr schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
Frau Kilo, haben Sie herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Verehrte Damen, meine Herren, lieber Herr Holthoff-Pförtner, was eine Ehre, dass ich bei diesem Kongress sprechen darf. Es ist eine besondere Veranstaltung in einer besonderen Woche. Gleich zwei neue Präsidenten. Ich hoffe, eine Präsidentin in den Vereinigten Staaten. Also eine Woche, an die wir uns in jedem Fall erinnern werden. In den Vereinigten Staaten, um mit diesem Gedanken vorab zu beginnen, verehrte Anwesende, in den Vereinigten Staaten sind wir in den vergangenen Monaten Zeugen einer Machtauseinandersetzung geworden, die tiefe Spuren in der amerikanischen Gesellschaft hinterlassen wird. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass in einer so gereiften Demokratie ein so brutaler politischer Wettbewerb möglich ist, der mit inhaltlicher Alternative kaum noch etwas zu tun hat, sondern wo es nur um die persönliche Vernichtung des Kontrahenten oder der Kontrahentin geht. In den Vereinigten Staaten sehen wir das, was niemals in Deutschland und Europa passieren darf, eine solche Polarisierung. Umso mehr können wir in Zeiten, wo manche ja von Altparteien sprechen, nach 7 Jahrzehnten stolz sein, dass wir ein politisches Gespräch in unserem Land haben, das sehr weit überwiegend geprägt ist von einem fairen Wettbewerb und natürlich auch von Streit, aber wo politischer Wettbewerb nicht zu persönlich ausgetragener Feindschaft wird. Das ist ein zivilisatorisches Gut, das es lohnt, gepflegt zu werden. In der Türkei sehen wir das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit gefährdet. Wie kann die Türkei noch ein Beitrittskandidat für die Europäische Union sein, wenn sie sich so weit entfernt hat von unserem gemeinsamen europäischen liberalen, ich meine das nicht parteipolitisch, sondern ideengeschichtlich, liberalen Wertekanon? Wie kann dieser Staat, der dabei ist, eine islamistische Präsidialdiktatur zu werden, noch hofiert werden, auch von unserer Bundesregierung? Ja, ich weiß, wegen der Migrationsbewegungen brauchen wir die Türkei, so wird uns gesagt. Und dieses Abkommen sei alternativlos. Einen ähnlichen Einsatz für Abkommen mit den Vereinigten Staaten beim Freihandel würde ich mir dann übrigens auch wünschen. Die sind genauso bedeutsam geostrategisch. Ich will mich damit aber nicht zufrieden geben, dass wir auf Einschränkungen der Presse- und Meinungsfreiheit, sogar des parlamentarischen Wettbewerbs, des Demokratieprinzips, nicht oder nur verhalten im Kammerton reagieren können, weil wir abhängig sind darauf, dass unsere Grenze geschützt wird. Der Fehler ist, dass Europa in die Abhängigkeit von Herrn Erdogan geraten ist. Wenn Europa Zukunft haben will, dann muss es lernen, seine vitalen Interessen, und dazu gehört der Schutz der Außengrenze, auch wieder selbst zu verteidigen, weil wir nur dann unseren Werten auch Nachdruck verleihen können. Beide Stationen, die ich gerade zu Beginn aufgesucht habe, haben natürlich etwas mit Journalismus und Medien zu tun. Es liegt nahe, über beide zu sprechen, aber die Entwicklungen sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in der Türkei betreffen zu einem guten Teil eben auch unsere medienpolitische Diskussion hinsichtlich der Einschränkung der Medienfreiheit und Pluralität in der Türkei. Auch wir müssen darauf achten, dass beispielsweise durch neue Sicherheitsgesetzgebung der Quellenschutz im investigativen Journalismus nicht mindestens gefährdet wird und Menschen sich nicht offenbaren wollen, weil sie wissen, dass sie in das Visier der Nachrichtendienste geraten können. Noch viel stärker aber die Debatte in den Vereinigten Staaten, die, Frau Kilo, eben stark geprägt ist von Blogs. Ich selbst lese eigentlich so gut wie gar nicht Blogs. Und ich beschäftige mich auch nicht mit den Medienangeboten, die improvisiert bei Facebook landen, weil ich den Qualitätsjournalismus schätze. Mit seiner Einordnungsfähigkeit, im Übrigen auch mit seiner Verpflichtung auf Faktentreue, FISDP, verantwortlich im Sinne des Presserechts, Verantwortung für das, was man schreibt und wie man es schreibt. Deshalb, meinen wir Freie Demokraten, unsere Vorgänger im 18. und 19. Jahrhundert haben das, haben die Freiheit der Meinung, der Rede, der Presse erstritten, den Obrigkeitsstaaten abgetrotzt. Deshalb sind wir auch heute die größten Unterstützer der Medienpluralität. Es ist so, natürlich, die Medien schreiben nicht nur positiv über uns. Und übrigens stimmt auch nicht alles, was dann geschrieben wird. Aber wir wissen, was es für ein großes und wichtiges Gut ist, eben über Qualitätsmedien zu verfügen, die in der Lage sind, eben Komplexität abzubilden, Meinungspluralität darzustellen, zu prüfen, was geschrieben wird und wo nicht einfach nur jeder Schmutz ungeprüft in die Welt gesetzt wird, wie wir es gegenwärtig in den Vereinigten Staaten sehen. Diese Laudatio auf unsere plurale, auch privat getragene Medienlandschaft, die werden Sie vermutlich öfter hören, nicht wahr? Die Frage dann aber ist, welche Rahmenbedingungen werden gesetzt, dass es diese plurale, auch privat aus der Mitte der Gesellschaft getragene Medienlandschaft gibt? Welche Rahmenbedingungen setzen wir, dass es eben auch noch Verlegerpersönlichkeiten gibt, die ihre Unabhängigkeit behaupten können? Der Verleger ist ja ein besonderer Unternehmer, weil er eben auch eine publizistische Mission hat. Also was tun wir, damit dieses Geschäftsmodell überhaupt Zukunft hat in einer Zeit, die geprägt ist von einer fundamentalen Veränderung von Wirtschaft, Gesellschaft und den technologischen Darreichungsformen von Inhalten? Was wird dafür getan? Ich muss Ihnen sagen, ich habe keine Antwort darauf, wie Sie Ihre Geschäftsmodelle zukunftsfähig gestalten können. Aber die Politik kann einen fairen Rahmen bieten, damit sie innerhalb dessen den Weg suchen, der für ihr Haus Erfolg verspricht. Und zu genau dieser Rahmensetzung, für ihre Suche nach einem dauerhaft tragfähigen Geschäftsmodell für Qualitätsinhalte, möchte ich gerne drei Gedanken vortragen. Der erste. Natürlich ist unverändert Verkauf von Anzeigen ein Bestandteil der Ertragsmechanik von Verlagshäusern und unseren Medien. Ein wichtiger zumal. Übrigens glaube ich, dass Werbung auch ein Mittel der ästhetischen Selbstvergewisserung der Gesellschaft ist und insofern auch einen Beitrag dazu leistet, dass unser kulturelles Gespräch in Gang bleibt. Oft genug ist Werbung auch unterhaltsam und nicht störend, zumal dann, wenn sie gut gemacht ist und in einem hochwertigen Umfeld erscheint, dann ja erst recht. Trotzdem wird seit einigen Jahren das Gesichtsfeld dessen, für was geworben werden kann und wie geworben werden darf und welche zusätzlichen Disclaimer noch mitgedruckt werden müssen, wird dieses Gesichtsfeld immer weiter durch politische Entscheidungen eingeengt. Immer neue Werbeverbote. Aus Brüssel kommend. Hier in Deutschland, diese Diskussion, Sie erinnern sich, über die sexistische Werbung, die verboten werden sollte. Verrückt, dass früher die politische Linke für mehr Freizügigkeit gekämpft hat, gegen den Mief der Adenauerzeit, die 68er aufgestanden sind und heute möchte man wieder zurückverschleiern, weil Frauen, die zu leicht bekleidet sind, möglicherweise zu sexueller Gewalt anregen. Das ist eine Argumentation, die man vorher nur aus Koranschulen kannte, die aber auch innerhalb der Bundesregierung vertreten worden war, wie Sie sich erinnern. Also immer weiter wird das Gesichtsfeld eingeengt. Und das kann vielleicht die Gewinner dieses Bevormundungsfeldzuges freuen. Der Preis dafür ist aber, dass natürlich Möglichkeiten zur Refinanzierung des Qualitätsjournalismus eingeschränkt werden. Die gleichen Leute sind dann übrigens damit unterwegs, als Ausgleich anzubieten, man könne ja öffentlich-rechtlich getragene Stiftungen einrichten, aus denen dann GEZ-Gelder auch in den Printbereich und in den Online-Journalismus fließen. Das heißt, auf der einen Seite werden Geschäftsmodelle eingeschränkt, vielleicht sogar zerstört, und auf der anderen Seite wird dann die helfende Hand des Staates gereicht. Das ist dann der Weg zur Staatspresse, meine Damen und Herren. Und als selbstbewusste Verlegerpersönlichkeiten sollten Sie sich dagegen wehren und nur verlangen, dass Ihr Geschäftsmodell in Ruhe gelassen wird und die Bevormundung der Bürgerinnen und Bürger an ein Ende kommt. Was für ein Gesellschaftsbild auch. Was da auch für ein Gesellschaftsbild übrigens dahinter steht. Also wie lenkungsbedürftig aus den Augen unserer Regierung die Bürgerinnen und Bürger sind. Man muss sagen, nahezu aus den Augen der gesamten Sozialdemokratie, also CDU, SPD und Grüne, erscheinen die Bürger so lenkungsbedürftig. Man müsste, Herr Holter-Förtner, Sie sehen mir das nach, ja, so lenkungsbedürftig, als müsste unser Leben nur mit Stützrädern geführt werden. Bloß nicht zu viel Freiheit. Mein Ludwig Erhard hat in Wohlstand für alle, seinem epochemachenden Buch seinerzeit geschrieben, der Sozialismus ist die größte Gefahr für unseren Wohlstand. Ich glaube das im Jahr 2016 nicht mehr. Im Jahr 2016 ist nicht mehr der Sozialismus die größte Gefahr für unseren Wohlstand. Trotz Sarah Wagenknecht nicht. Im Jahr 2016 ist die größte Gefahr für unseren Wohlstand der Bürokratismus, der seine Tentakeln in jeden Winkel unseres Lebens schlägt und der eine Illusion von Planbarkeit gesellschaftlicher Prozesse voranträgt, die über 40 Jahre in der DDR widerlegt worden ist. Und gegen diesen Bürokratismus müssen wir uns wehren. Oder um es mit einer aus aktuellem Anlass einer Ronald Reagan-Anekdote auf den Punkt zu bringen, wir brauchen ein anderes Verhältnis Bürger-Staat bei uns, für das ich werbe, so eine Art Mentalitätsreform. Und Reagan hat das in seiner unnachahmlichen Art auf den Punkt gebracht. Er hat eine Frage gestellt, ich übersetze direkt ins Deutsche. Welches sind die 13 schrecklichsten Worte der englischen Sprache? Ich bin von der Regierung und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ja? Und ein Stück von dieser Mentalität wünsche ich mir für unser Land, weil Eigenverantwortung und Eigeninitiative haben doch zunächst einmal eine Chance verdient, bevor wir nötigenfalls den Staat zur Hilfe rufen. Mein zweites Thema, über das ich sprechen will, die Digitalisierung, die nicht nur ihr Geschäftsmodell verändert, also die nicht nur Businesses verändert, sondern die Wirtschaftsordnung selbst. Ich war gerade vor dem Besuch bei Ihnen bei Facebook zu Gast und habe mit denen über Plattformwirtschaft gesprochen. Das verändert bei uns die Regeln des Spiels, dass die Zugänge zu den Märkten oder zu den Inhalten eben nicht mehr von 1:1 laufen, sondern dass es Gatekeeper gibt, die zwischen Lesern und zwischen Anbietern, zwischen Käufern und Anbietern stehen. Das ist eine Aufgabe für eine ordnende Politik, hier für Fairness zu sorgen, damit nicht wenige selbstherrlich über die Regeln und damit die Marktchancen anderer herrschen. Das ist eines der entscheidendsten Themen der Wettbewerbspolitik. Und leider wird es in der innenpolitischen Debatte in Deutschland nahezu gar nicht aufgegriffen. Womit hat sich die deutsche Wettbewerbspolitik in den vergangenen Monaten beschäftigt? Ja, mit der Fusion Kaisers Tengelmann und Edeka. Mit dem Ergebnis, dass dann die Übernahme stattfinden darf, dass auf der anderen Seite aber dann Rewe noch ein paar Filialen, wir kennen noch keine Details, übernehmen darf, aber viele kleine nicht. Also die große wettbewerbspolitische Innovation des Jahres 2016 ist, dass mehr wirtschaftliche Macht jetzt in weniger Händen konzentriert wird. Und das ist das Gegenteil sozialer Marktwirtschaft, in der der Wettbewerb ja als Entmächtigungsinstrument genutzt wird. Ich frage mich stattdessen, wo sind die Initiativen, um die Plattformunternehmen in den Blick zu nehmen? Wie beispielsweise Google oder wie Facebook. Unternehmen also, die oft genug auch ihre Inhalte nutzen, um aus diesen Inhalten neu konfektioniert eigenes Geschäft zu machen. Wenn man die Umsatzentwicklung sieht in den Vereinigten Staaten von den Inhalteanbietern zu Google, auch im Bereich von Paid Media, also von Werbung, sieht man einen enormen Shift. In der vergangenen Woche, war es vergangene Woche oder ist schon zwei Wochen her, die Zeit rast, gab es eine bemerkenswerte Einigung zwischen Google und der GEMA hinsichtlich der Rechtsposition von Inhalteanbietern im Musik- und Videobereich. Das war eine bemerkenswert gute Nachricht, wie ich fand. Zum einen wächst nämlich dadurch das Bewusstsein für die Notwendigkeit, auch im Plattformzeitalter zu Regeln zu kommen. Und es wächst die Sensibilität dafür, dass urheberrechtlich geschützte Positionen auch in dieser neuen Epoche Respekt verdienen. Das wird möglicherweise Auswirkungen haben auch auf den Bereich journalistischer Inhalte. Ich weiß, dass auf europäischer Ebene gegenwärtig über ein Leistungsschutzrecht nachgedacht wird. Günther Oettinger wird ja hier auch noch zu Gast sein auf den letzten Metern seiner Tätigkeit als Online-Kommissar. Er wird ja wohl ein neues Portfolio übernehmen. Ich begrüße, dass diese Debatte auf europäischer Ebene geführt wird, weil das Level Playing Field ist. Ich will aber zu bedenken geben, ob das deutsche Leistungsschutzrecht tatsächlich eine Vorbildfunktion für das europäische haben kann. Denn bei uns in Deutschland hat es ja bislang keine große Wirkung entfaltet, oder? Es gibt ja nun eben die ganzen Abschlüsse, dass Google trotzdem auf Inhalte zugreifen darf. Wir sehen auf der anderen Seite auch, wie stark bezahlte journalistische Angebote in den Online-Medien auch an Raum gewinnen. Ich wünsche Ihnen auch Verbreitung und Umsätze. Also ob der konkrete Vorschlag von Herrn Oettinger schon der Weisheit letzter Schluss ist, das weiß ich nicht. Dafür brauchen wir eine Debatte. Aber eines ist klar, urheberrechtlich geschützte Inhalte, also geistiges Eigentum, muss auch in Zeiten der Internetökonomie geschützt werden, weil es sonst keine Möglichkeit gibt, geistiges Eigentum zu schaffen. Das ist keine Einschränkung wirtschaftlicher oder persönlicher Freiheit, keine Einschränkung, den Link zu setzen, den ich will. Aber dass einige wenige Geld mit dem verdienen, was andere erarbeiten, das hat eben nichts mehr mit sozialer Marktwirtschaft zu tun. Das ist eine Machtwirtschaft, die dann entsteht und die den Raum für Newcomer und für Qualität einengt. Und genau das dürfen wir in unserer Wirtschaftsordnung nicht auf Dauer tolerieren. Wenn man über Wettbewerbspolitik im Zeitalter der digitalen Ökonomie nachdenkt, dann wird natürlich in Deutschland auch das Pressekartellrecht ein Thema werden, also das spezielle Wettbewerbsrecht hier. Ich weiß, viele Verlegerinnen und Verleger sind stolz auf die Unabhängigkeit ihres Hauses. Und dennoch ist meine Auffassung, dass wir in diesem Bereich des Wettbewerbsrechts auch die neue Zeit erkennen müssen. Denn der Wettbewerb besteht nicht mehr zwischen zwei Regionalzeitungen, die vielleicht noch nicht einmal überlappende Erscheinungsgebiete haben. Der Wettbewerb besteht heute natürlich auch zwischen den Anbietern, klassischen Inhalteanbietern und neuen Anbietern, insbesondere in den Online-Medien. Also ein Meinungskartell kann im Jahr 2016 gar nicht mehr dadurch entstehen, dass sich zwei klassisch arbeitende Verlagshäuser auf eine engere Kooperation verständigen, weil immer die Medienpluralität auch über die anderen Inhaltewege, online und insbesondere sendenden Medien, erhalten bleibt. Also hier Kooperationsmöglichkeiten zu verbessern, ist doch gerade erst die Voraussetzung dafür, dass Verlagshäuser lange unabhängig bleiben können, weil sie die Möglichkeit durch Kooperation haben, sich gegenüber den Multis wie Google überhaupt erst Strukturen zu erlauben, die ein Stück weit Augenhöhe zumindest regional erreichen können. Also hier, da wäre es den Schweiß der Edlen wert, über modernere, innovative Reformen nachzudenken. Und mein dritter und letzter Punkt, den ich ansprechen will, Das betrifft ihren mitgrößten Wettbewerber in Deutschland, wenn man den Umsatz sieht. Sie müssen ihren Umsatz erzielen im Markt. Und es gibt einen großen Wettbewerber, der erzielt seinen Umsatz, seine Deckungsbeiträge durch politischen Beschluss, nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Die KEF hat entschieden, dass ab dem Jahr 2017 der Rundfunkbeitrag sinken soll. Und die Landesregierungen alle miteinander haben entschieden, das soll nicht so sein. Damit gibt es jetzt keinen Anreiz, effizienter in den Strukturen zu werden und die nahezu ungebremste Expansion des öffentlichen Rundfunks zu bremsen, zu stoppen, zurückzudrehen. Denn missverstehen Sie mich bitte nicht, ich bin kein orthodoxer Liberaler, der alles privatisieren will, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Aber es geht um fairen Wettbewerb. Und ich weiß nicht, ob uns der x-te Spartenkanal von ARD und ZDF zivilisatorisch wirklich so weiterbringt. Ob in Zeiten, wo das lineare Fernsehen bei den Millennials und den noch Jüngeren überhaupt gar keine Rolle mehr zu spielen scheint, es Sinn macht, dass es auch noch ein neues Jugendangebot im linearen Fernsehen gibt. Ich habe das als damaliges Mitglied des Fernsehrats des ZDF immer kritisch begleitet. Also ich bin kein Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber doch bitte Qualitätsinhalte, vielleicht experimentelle, kulturelle Inhalte, aber keine Konkurrenz zu all dem, was Private genauso gut oder besser können. Wenn der Westdeutsche Rundfunk in Nordrhein-Westfalen die größte landespolitische Redaktion auch im Printbereich hat, nur eben auf Display und nicht auf Papier, dann läuft etwas schief und dann haben wir eine Schieflage. Wir sind für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber er muss sich auf seinen Kernbereich konzentrieren. Das heißt, gesendet wird Bild und Ton und online kann es nur ergänzende Informationen geben. Sonst erleben wir ein Crowding out, dass öffentlich-rechtliche Angebote langsam aber sicher private ersetzen. Und das gefährdet die Medienpluralität in unserem Land, die uns doch lieb und teuer sein sollte. Ich komme zum Schluss. Mein letzter Gedanke. Ich weiß, viele von Ihnen stehen unter Margendruck. Ich bitte Sie, sich dann allerdings nicht auch gleichzeitig noch unter einen Konformitätsdruck zu beugen. Wir leben doch von einer pluralen Medienlandschaft mit unterschiedlichen Akzenten. Aber viel zu oft ist zumindest mein Gefühl, folgt die Linie der Inhalte der Berichterstattung doch einer Linie. Ich glaube, dass der Mainzer Kommunikationswissenschaftler Matthias Keplinger das sogar einmal empirisch nachgewiesen hat, dass insbesondere im Bereich der Regionalzeitungen nach 5 Tagen die redaktionelle Linie und die Kommentierung in etwa des Mainstreams von Heribert Prantl folgt, weil das die Lieblingszeitung der Regionalzeitungsjournalisten ist. Nichts gegen Heribert Prantl, ja. Aber nur eher. Also ich will Sie ermuntern, Ihre Unabhängigkeit auch dadurch zum Ausdruck zu bringen, dass Sie ein Stück weit korrektiv zu vielleicht einer von den Menschen als zu einförmig empfundenen politischen Diskussion in Parteien werden. Bei vielen Fragen, und damit komme ich zum Ende, haben wir gar keine richtige Auseinandersetzung mehr. Ich benutze das Wort jetzt bewusst, um Alternativen. Wolfgang Schäuble war heute hier Gast. Er hat durch sein Votum dafür gesorgt, durch seine Initiative, dass Portugal und Spanien in diesem Jahr mehr Schulden aufnehmen dürfen, als der Europäische Stabilitätspakt erlaubt. Deutschland also hat die Initiative ergriffen, dass nach der Euro-Schuldenkrise der Stabilitätspakt wiederum zu einer Lachnummer, zur Makulatur gemacht wird. Und im gesamten Deutschen Bundestag hat es dazu keine ernsthafte Aussprache gegeben. Im gesamten Deutschen Bundestag hat es dazu keine ernsthafte Aussprache gegeben, um das kritisch zu hinterfragen. Und da wünsche ich mir natürlich Medien, die bei diesen Themen den Finger in die Wunde legen, und zwar nicht nur solange wir wieder die Aufgabe im Bundestag übernehmen können, sondern auch darüber hinaus. Und deshalb im ganz wohlverstandenen Eigeninteresse auch als Staatsbürger, ich wünsche Ihnen gute Geschäfte, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir auch gute Inhalte haben. Alles Gute.
Vielen Dank, Herr Lindner, für diese hochenergetisierenden Worte zum fairen Wettbewerb und für den tatkräftigen Versuch, uns vor einer Staatspresse zu bewahren. Vielen herzlichen Dank.